Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ja, gut. Dienstag ist und Dienstag nehmen wir auf. In Stuttgart wird schon auf Rasen gespielt. In Rosmalen wird auf Rasen gespielt, glaube ich. Aber der Sandplatzkönig ist und bleibt Andreas Thürieu. Egal auf welchem Sand. Andi, guten Morgen. 2 Wochen Paris, 15 Tage Paris liegen hinter dir. Na, eher hinter mir, aber hinter dir auch. Wie geht's da?
Ja, servus. Schönen guten Morgen. Ja, ich bin richtig am Sand. Das hast du schön gesagt. Mit der Schulter nach wie vor. Leider kann ich meiner theoretischen Leidenschaft nicht praktisch folgen. Das tut mir am meisten weh. Aber ich nehme an, du hast natürlich das Journalistenturnier für dich entschieden in Roland Garros. Ich gratuliere zum 14. Titel dort.
Ja, ich habe wieder die Laufwertung unter den deutschsprachigen Journalisten eindeutig für mich entschieden, weil ich glaube, ich der Einzige war. Ich glaube, Klaus Bellstedt vom Spiegel ist möglicherweise auch laufen gegangen, aber ansonsten war in Sachen Kilometer habe ich am meisten abgerissen. Da bin ich auch sehr stolz, ja.
Ich gratuliere dir, super. Hat dich auch der Yannick nur überführt mit seinem Moped, so wie mich vor ein paar Jahren?
Also das ist mir aufgefallen. Die Moped-Kultur, so wie es sie in Paris gibt, habe ich noch, also so viele Großstädte kenne ich auch wieder nicht. Vielleicht ist in Asien irgendwo klischeehaft ein bisschen anders, aber in Paris fahren so viele Mopeds herum, das ist schon fast nicht mehr feierlich. Und ja. auch vierrädrige Mopeds und dreirädrige Mopeds, aber hauptsächlich laut und schnell.
Genau, dreirädrig. Und ich habe ja dort meine Premiere gefeiert mit einem, also früher hat man gesagt Ausleger, aber es ist umgekehrt herum. Vorne 2,
ja, genau.
Hinten 1.
Ja, das ist völlig unmöglich, dass die hinpragt mit dem.
Genau, da kannst du nicht umfallen, deswegen habe ich mich auch getraut. Aber lang ist her, na, ich beneide dich. Naja, was kann man sagen? Fang du vielleicht einmal an, oder? Mit deinen Eindrücken. Das ist ja doch vom unmittelbaren Geschehen sicher noch viel interessanter.
Ja, Eindrücke. Es war fast ein bisschen wie bei den Australian Open, wo man sich die ganze Zeit gedacht hat, naja, also das kann der Nadal, schön, dass er dabei ist, aber im Grunde genommen, man kann es nicht gewinnen. Und der erste Indikator war dann schon das Spiel gegen Djokovic, das, wo ich auch gedacht habe, okay, die müssen am Abend spielen, es ist ein bisschen kühler, das ist zu langsam für ihn. Und ja, wie er dann diesen vierten Satz gewonnen hat nach Rückstand und diese Heimspielatmosphäre, das kann sich ja niemand vorstellen. Das ist ein Spanier und der kommt dann nach Paris und das ist ein Heimspiel. Das ist schlimmer. Also ich war bei diesem Davis Cup 2018 in Valencia, Spanien gegen Deutschland, und dort war der Heimvorteil nicht größer. Er war vielleicht gleich groß, aber er war nicht größer und das ist gigantisch. Und dann gegen Zverev, also Zverev gewinnt das Spiel. Wenn Zverev nicht, die haben 3 Stunden gespielt, Nadal war völlig fertig, Nadal hat mit diesen Bällen nichts anfangen können, die waren so langsam. Und Zverev muss den ersten Satz natürlich gewinnen, nicht nur, weil er 6-2 im Tiebreak geführt hat, sondern auch, weil er 4-1 geführt hat und hat dann ein paar ganz schlechte Entscheidungen getroffen. Aber wenn Zverev den zweiten Satz gewinnt, dann gewinnt das Match, weil er einfach körperlich besser da ist. Hat er nicht gemacht und im Finale war ich dann, also das bei Zverev war das Dach ja geschlossen. Und ganz ehrlich, wie Nadal diesen Satzball im ersten Satz verwertet, ich glaube 11-9 oder 12-10 oder 10-8 war es im Tiebreak, ja. Da habe ich gedacht, das Dach hebt ab. Es war so laut, es war so grandios und das hat Zverev natürlich auch genossen, weil er ein Tennis-Gourmet ist. Natürlich hätte er lieber gewonnen den Satz und dann, wie es weitergegangen ist, haben wir eh alle gesehen. Und im Finale bin am Vormittag durch die Stadt gegangen, es war relativ kühl, es war windig und ich habe gedacht, na okay, der Rüd wird sich jetzt nicht wie alle anderen oder Ruth wird sich nicht wie alle anderen auf die Seite legen, aber er hat sich auf die Seite gelegt und hat nach dem 3-1 im zweiten Satz kein einziges Spiel mehr gemacht. Und was soll man sagen? Hut ab an den Großmeister. Da war, ja, das ist einfach zu gut gewesen dann hinten raus. Fantastisch.
Ja. Naja, mein Eindruck aus der Ferne, also ich dürfte ja das Ganze aus Anhieb verfolgen, nämlich die entscheidende Phase ab Donnerstag. Bis gestern, gut, gestern war nicht mehr wirklich viel, da war dann schon die Nachbereitung, aber also mein Eindruck ist, der hat nicht einmal so gut gespielt. Ich meine, ja, das ist jetzt eine Majestätsbeleidigung vom Feinsten, aber es ist noch immer eigentlich bedenklich, das sagen wir einmal, an sich selbst gemessen über die Jahre, man muss nicht einmal ein Raffologe oder Raffaloge sein, je nachdem, wie man will. Ich glaube, die Leistung bei 75% spielerisch festzumachen, ist nicht verkehrt, aber diese mentale Leistung und wie du sagst, das mit dieser Verletzung, man wusste nicht genau, wie ist er beisammen, er selber offensichtlich auch nicht. Also, dass man das nicht nur so wegstecken kann, aber dermaßen fokussiert, trotzdem ist in jedem Punkt alles akzeptiert, was dort passiert, wie du gesagt hast, in der Zverev-Partie, das war ja eigentlich ein Rückzugsgefecht vom Feinsten. Der hat ja keinen schnellen Ball, wie du sagst, da ist irgendwas passiert, glaube ich, oder war der Zverev wirklich so überlegen, was ich auch glaube, aber aus eigener Kraft dieses Tiebreak zu reißen, ja, mit Bällen, wo man natürlich sagen kann, gut, der Zverev, ich glaube bei 6-4, den sollte er eher als Slice spielen, diesen Angriff, und kurz, aber nicht lang nach hinten, so dass der Rafa trotzdem, was in Wahrheit fast wie ein Haferwolli, und der Passierball war natürlich super Weltklasse, nur das sind dann so Kleinigkeiten, und ja, also für mich ein absolutes Phänomen, dass das noch gereicht hat eigentlich. Ja. So, ich weiß nicht, das klingt jetzt so irgendwie, ich will dem ganzen Triumph nichts nehmen. Ich müsste mich eigentlich extrem freuen, tue ich auch, aber es war immer wieder so ganz, ganz seltsam zu beobachten, wie du sagst. Und da war für mich auch schon eine Aufgabe fast im Raum. Und dann passiert dem Zverev dieses Missgeschick. Ich bin natürlich bei dir, der war der viel bessere, sagen wir, der bestimmendere Spieler. Der Zverev und so ein Pech, also wirklich, ich will mich nicht hinauslehnen, hätte er es gewonnen oder nicht, verdient hätte er es allemal, aber den ersten Satz darf er nicht verlieren, bei aller Liebe zum Rafa und das Publikum war ja auch da, glaube ich, ein vielleicht entscheidender Faktor, sowas habe ich auch noch nicht gehört und gesehen, dass man dermaßen beliebt ist, ist gut, mir hat dann fast der Djokovic ein bisschen leid getan, gut, sie haben ihn nicht ausgebuht, teilweise vielleicht leise Pfiffe und so, aber ja, also das war schon sehr, sehr merkwürdig, das Ganze, sage ich jetzt einmal. Wenn man es positiv sieht, im Finale dann, da habe ich nicht allzu viel gesehen, außer die Phase, die du schon erwähnt hattest, leider, weil da habe ich schnell weg können, da waren gerade dann doppelt, glaube ich, bei uns, da bei der Bundesliga, bin ich schnell ins Zimmer gehirscht und habe ein bisschen zugeschaut und da stand es auf einmal 1-3 und das waren so 20 Minuten, da war er nicht vorhanden. Da hat dann ja auch schon wieder der Herr Stach mit dem Bruder vom Zverev dann gemutmaßt, ob jetzt vielleicht der aufgibt. Also das war irgendwie so sonderbar zwischendurch, für mich zumindest. Umso schöner dann für ihn, dass er es gewonnen hat. Na und am Ende, wie war denn das im Stadion? War da auch dieses permanente Gerücht, jetzt ist die Karriere vorbei?
Naja, okay, das Gerücht ist am Sonntag irgendwie durch den Presseraum gewabert und angeblich ist ja so gewesen, dass das Federer auch in Paris gewesen wäre, gesehen hat ihn keiner. Also zuerst war das erste Gerücht, war, dass der Nadal Federer eingeladen hätte nach Paris und dass er eben nach diesem Match sein Karriereende bekannt gibt. Dann, ja. Das hat dann irgendjemand den Manager von Nadal gefragt und der Manager von Nadal hat gesagt, Blödsinn, stimmt überhaupt nicht. Wenn Federer hier ist, dann auf Einladung von Rolex. Aber niemand hat Federer gesehen, also ich auch nicht. Und die spanischen Journalisten, da hat eine liebe griechische Kollegin, die in einer Art und Weise vernetzt ist, wie ich das nie schaffen werde, hat bei den Spaniern nachgefragt, ob das denn eben stimmt, ob die glauben, dass das Letzte. Und die Spanier haben auf Spanisch dann gesagt, no way. Mhm. Also das ist ja wohl nie zur Debatte gestanden. Und ich meine, ich bin ja kein Fan vom Stach, aber wenn ich höre, dass der spekuliert, aber aufgibt, ich meine, was hat es da zum Mittagessen gegeben beim Stach, ganz ehrlich? Weil das, naja, wirklich, also dass Nadal in einem French Open Finale aufgibt, da müssen sie ihn wirklich rausfahren mit dem Rollstuhl. Aber was, ja, ich gebe dir natürlich recht, also weil der Aufschlag, wo er seinen Haxen dafür braucht, seinen ledierten Haxen, der hat überhaupt nicht funktioniert, da war Zverev ganz, ganz klar besser. Der hat ja Zverev nichts tun können, nichts. Richtig. Und dieser eine Ball, den du ansprichst, dieses bei 6-4, wenn es bei 1-1, 40-15 spielt der Zverev den Ball nicht cross, sondern spielt ihn gegen den Lauf ganz locker rein und das macht er eben nicht bei 6-4 im Tiebreak, weil es eben alles Nervensache ist. Und auch dieses Rebreak, das er kassiert hat im ersten Satz, da hat er völlig ohne Not so viel riskiert, das wäre. Aber natürlich, das ist auch reine Kopfsache. Es war schwül da drinnen in dieser Halle. Die Bälle waren wahnsinnig schwer. Nadal hat in der Pressekonferenz gesagt danach, er hat nicht gewusst, wie er ein Punktmann so ging, wäre. Ja,
Ja.
und wenn du nicht weißt, wie es ein Punktmann so ist, ist schwierig.
Ja.
Aber er hat es halt trotzdem gerissen und das muss man ihm, ist natürlich Wahnsinn, aber das Finale dann, es ist ja nicht so, dass er da niedergebrochen wäre, sondern das war dann so eindeutig, die letzten 11 Spiele hat er gemacht, dass er diesmal wirklich bescheiden gejubelt hat, fand ich.
Ja, das stimmt schon, ja. Ja. Also, gehen wir nochmal zurück. Diesen Wolle-Fehler, den hätten wir vielleicht gemacht. Ich glaube, zum 6:3 im Tiebreak, wo er den rausschiebt,
Ja,
oder? War das
genau.
nicht
Das war lange. Das war, glaube
ja.
ich, zum 6-4 war das und
So
bei
einfach.
6-4 und bei
Ja, so
6-4.
einfach, ja. Also, da ist es schon dahingegangen. Ich gehe mit dir d'accord. Stark-Fan bin ich auch keiner. War ich auch nie, ja, aber wurscht, also der weiß viel und das wusste er nicht, also das war dann zu viel, aber witzigerweise auch unter den Spielern bei uns, ja, da hat immerhin der Giannessi gespielt, der steht 130 oder so und da kamen aus Paris diese Gerüchte und man wusste schon am Vormittag, da gibt es eine zweite PK und der Federer ist dort und es wird sicher verrückt, also ganz witzig, wie sich so etwas verbreitet, ohne dass es stimmt. Ja. Und lustig ist ja, wenn den Federer gar keiner gesehen hat, also wie da die Fantasie der Leute ist. Ja. Weil ich glaube, auch wäre er mit Rolex dort gewesen, hätte man das sicher irgendwo auf den neuen Medien zu Gesicht bekommen.
Naja, und das war sowieso ganz eigenartig. Also das vor dem Spiel ist genau, also diese ganze Box war ja besetzt, die weißt du kennst ja da hinter dem, also an der Stirnseite, diese President's Club oder wie auch immer das heißt da in Roland Garros, und da war ja der spanische König war da und der norwegische Thronfolger. Aber der einzige, der vorgestellt wurde, war Gustavo Kuerten. Und ich habe gedacht, da kommt jetzt eine ganze Reihe, da sind ja wirklich mehrere Prominente gesessen und dann hat aber Kuerten nicht einmal den Siegerpokal überreicht, das war sowieso auch wieder ganz komisch. Also bei den Frauen, ich liebe ja Mats Wilander genauso wie du ihn liebst, aber Mats hat die ganzen 2 Wochen die Siegerinterviews geführt, auf Chatrier und auch auf Lenglen ab und zu. Und dann hat er auch den Siegerpokal für die Frau übergeben, was natürlich recht und billig ist, aber irgendwie war das nicht ganz stimmig, dass jemand, der ja jetzt in seinem zweiten Leben erfolgreich dort arbeitet, dann auch den Pokal übergibt, kann man sagen, okay. Vor, wann war es? Vor 40 Jahren hat er das erste Mal dort gewonnen. Das hat alles seinen Grund. Das habe ich nicht ganz stimmig gefunden. Und dann auch, warum er nur den Kürten vorstellt, aber die anderen Legenden, die dort sitzen, nicht. Auch ein bisschen komisch. Aber bitte.
Ja, vor 40 Jahren, das ist interessant. Weil ich ja den Mats liebe, so wie du, ja, witzigerweise habe ich seinen Zusammenschnitt gesehen noch von seinen Siegen damals. Und da sagt er ganz am Schluss, sagt er, es war in Paris für ihn, glaubt er so ähnlich wie für den Rafa jetzt. Er hat das Gefühl gehabt, er hat so viel Zeit im Sinne dessen, dass er wusste, er war der Fitteste. Und es kann ihm nichts passieren. Also vielleicht auch, weil es langsamer ist dort oder auf Sand, also all diese Dinge. Und dass er eben dort Spieler schlagen kann, die er sonst nicht schlägt, vielleicht war das ja auch sozusagen der schwedische Effekt für den Rafa, den der auch in seinem Mindset hat. Ja. Und wie ich ihn bewundert habe, ist natürlich immer, wie der umgeht, auch mit eigenen Emotionen nach wie vor. Da war schon teilweise waren Spiele dabei. Also da muss er eigentlich denken. Von der Ausgangslage her, ja, da kommt so ein junger Kanadier, der ist lieb und nett und herzig, der trainiert jetzt mit meinem Onkel. Eigentlich muss ich den wegschießen, 1-1-2, ja, und ich raufe da herum. Das war ja für mich so etwas wie ein ganz schlechtes Zeichen, aber jeder Champion hat normalerweise eine solche Partie und das war halt seine, glaube ich, auch die einzige, 5 Sätze, wenn mich nicht alles täuscht. Und dass er das so herumtun musste, wobei dem Aliassime kann man Kompliment machen, der hat, finde ich, für seine Verhältnisse sehr diszipliniert gespielt, nur im 5. war es dann wieder eine reine Nervensache, für mich zumindest. Also das war so diese Schnittpartie gegen den Joker, hätte ich alles verwettet, was es gibt. Ja. Mein Haus hätte ich nicht eingesetzt, das ist nämlich jetzt neu renoviert und wird sehr schön, aber ansonsten ein paar Schläger hätte ich schon gegeben dafür. Aber das ist nur, wie man sich täuschen kann. Ja. Und auch der Joker, wobei man auch sagen muss, wenn man irgendwie, ich will nicht bösartig sein, aber der hat den 4. Satz vergeigt eigentlich, so kann man es ja auch sehen.
Ja, darf er nicht verlieren, den 4. Satz.
Genau.
Also das ist, und dann ist auch wieder, es ist alles in der Theorie, den
Aber
fünften verliert er dann nicht.
mein lieber Freund, ein anderer unserer Protagonisten, nämlich ganz ein Junge, hat mich lange Zeit sehr überrascht und sehr erfreut. Du weißt, von wem die Rede ist. Übrigens von meinem schwedischen Freund Hakan Dalbo. weiß ich, der heißt Rune. Man sagt immer Rune. Sagt man in Paris auch Rune?
Ja, in Paris hat man Rune gesagt.
Aha, okay. Na, Rune ist dann doch eine seltsame Variante.
Ja, also er hat mich spielerisch, hat er mir auch sehr gut gefallen. Aber was mir dann nicht gefallen hat, gerade in seinem letzten Match gegen Ruud, das ist einfach das.
Wie er die Mama ausschickt.
Naja, einfach das Benehmen, dass man nach jedem einzelnen Punkt irgendwas in die Box sagt oder die gestikuliert, das ist einfach lästig. Also sorry, so gut er spielt, und er spielt wirklich extrem gut. Also was der, wie heavy der die Vorhand spielen kann, das ist Wahnsinn. Wie viel Kutzpe der auch hat, wie man früher gesagt hat. Wann er seine Bälle spielt, wann er seine Stops spielt. Super, großartig, schaue ihm echt gern zu, aber dieses Benehmen ist. Da bin ich dann zu alt für dieses Benehmen.
Ja, das ist mir auch so gegangen. Ich meine, es ist für ihn vor allem völlig untypisch. Da sieht man aber, wie wichtig ihm die Partie war und wie unwohl er sich gefühlt hat. Und da muss er lernen. Und das hat er auch zu seiner Verteidigung zumindest dann in seiner Nachbereitung geschrieben. Das habe ich gelesen, dass ihm das leid tut. Weil er ja auch weiß, dass ihn das nicht allein, aber dass ihn das auch viel gekostet hat in der Partie. Ne? Und da hast du sehr schön gesehen, auch wiederum einmal aus mentaler Sicht, was passiert, wenn du eben zu viel jammerst, wenn du eben nicht in der Lage bist, deine Emotionen irgendwie zu kanalisieren oder wenigstens zu neutralisieren, weil das war dann schon, also ja, da war sozusagen dieses unbewusste Fluchtverhalten, dann natürlich andere schuldig machen für seine eigene mäßige Leistung. Und eins muss ich schon auch sagen, vielleicht geißeln mich jetzt alle, aber ich finde, die Spieler im unteren Ast, also da waren ja Partien dabei, auch Cilic gegen Rüd, das war ja vom Niveau her, also das war, ich weiß nicht, es war ein Grand-Slam-Turnier, ja, aber zuzuschauen hat es mir wenig Freude gemacht. Als Tennis-Gourmet, das meine ich.
Ja, also was ich immer noch Wahnsinn finde, ich mag Cilic als Person, weil der so entspannt ist und schlaue Antworten gibt und einfach wirklich ein lässiger Typ ist. Aber ich denke mir, der ist so groß und so alt und hat so ein blamabel schlechtes Netzspiel. Egal, was er macht vorne. Das ist ja das auch, was, glaube ich, den Ivanisevic aufgeregt hat, dass er nie, also wenn der früher oder später mehr Selbstvertrauen, ich glaube, es liegt nur am Selbstvertrauen, weil technisch, das kann ich zwar nicht beurteilen, aber ich glaube nicht, dass es ein technischer Fehler ist oder dass er technische Fehler hat, aber wenn, was der am Netz vorne aufführt teilweise, auch gegen Ruud im Halbfinale, es war absurd. Das Finale wäre auch so zugunsten von Nadal ausgegangen, aber stimmt schon. Die untere Hälfte, wo halt alles hergerichtet war für einen Tsitsipas, der dann ganz schlecht gegen den Rune gespielt hat, oder gegen Rune gespielt hat. Ja, das ist, Tsitsipas ist auch wieder ein eigenes Kapitel. Wir machen eine Pause und sprechen dann vielleicht über Tsitsipas, vielleicht aber auch über die Frauen. Schauen wir mal.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Ja, worüber sprechen wir? Mit dem
Tennis-Propheten. Ja, wenn ich aussuchen darf, noch nicht Tsitsipas. Wir haben ja einen Namen vergessen, der bei fast allen auf der absoluten Favoritenliste ganz oben war. Ja. Und auch bei mir. Ich habe dann umgedreht und hab gesagt und habe mich damit disqualifiziert, dass ich glaube, dass wir das da durchmarsch, des Herrn Alcaraz. Das hätte es spielerisch werden können. Hätte Vari, ich muss in dem Duktus verbleiben, also hätte er einigermaßen die Form von früher ausgespielt, vor allem auch wieder mental, wobei ich da sagen darf, also das war für mich die Reifeleistung des Herrn Zverev schlechthin, auch vorher ein bisschen Zoff zu machen, ja, so mit dieser ganzen Geschichte dann aber so Fokus zu sein und dermaßen klug, auch wirklich, sein Bruder hat das ja großartig erklärt, die Taktik, da war es ja dann schon wurscht, weil während des Spiels oder kurz davor kann er es ja sagen, was er vorhat, aber das so perfekt umzusetzen, das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, mit denen eigentlich über die Vorhand aufzumachen. Und der hat ja nicht gewusst, was sich abspielt strategisch. Und der hat ihn nicht nur neutralisiert, sondern auch dominiert. Vielleicht nicht über die ganze Distanz, aber der Alcaraz wurde unrund. Das ist wiederum zum Psychischen zu bemerken. Und Natürlich war es wieder auf des Messers Schneide, aber ich habe mich sehr gefreut für den Sascha wirklich, dass ihm das gelungen ist und das war also ganz, ich finde, das war eine wirklich reife Leistung und vielleicht wäre es auch noch zu früh gewesen, kann man nicht sagen. Es war alles sehr, sehr eng. Ich wollte nur den Namen Alcaraz jetzt nicht draußen lassen. Jetzt können wir Tsitsipas, wenn du willst. Ich hätte aber gern deinen Eindruck noch, weil du ja ganz nah dran warst. Der war ja das ganze Turnier schon nicht souverän, vor allem nicht gegen den Ramon. Vinolas.
Ja, gegen den muss er ausscheiden, wenn wir mal ganz ehrlich sind, weil der hat einen Matchball gehabt und den Matchball hat er sensationell abgewehrt, der Alcaraz. Und die Geschichte gegen Zverev war dann so, dass er das Tiebreaker gewinnen musste, Alcaraz im vierten Satz dann. Er hat so viele Chancen gehabt, also der Ball, mit dem Zverev dann den Matchball bekommt, da versucht Alcaraz den Zverev abzuschießen am Netz vorn, schafft das aber nicht aus 3 Metern, nicht konsequent genug, also super Reaktion von Zverev. Und Zverev hat es dann in der Pressekonferenz auch wunderbar erklärt, nämlich, dass solange es warm draußen war, er mit dem Aufschlag halt wirklich dominieren hat können. Und dann ist es aber dunkel geworden oder sagen wir mal so, es ist abgekühlt und dann hast du schon gemerkt, okay, mit dem Aufschlag jetzt allein, da fallen die freien Punkte weg und Alcaraz hat dann wirklich auch in diesem Tiebreak im vierten Satz ein paar Punkte einfach zu lässig gespielt. Und sowas lässt einem Zverev nicht durchgehen und Zverev war heiß. Wie du sagst, der hat vorhin Rabauz gemacht und dass ihm das nicht taugt. Wie viel da kalkuliert war und wie viel ehrlich war, weiß ich nicht, aber es hat auf jeden Fall gefruchtet und ich habe schon gewusst. Also ich war der Einzige im deutschen Journalistenkreis, der gesagt hat, Zverev gewinnt, weil Zverev war so brennhaß, zumindest nach außen hin, dass er voll konzentriert war, nicht gegen, weil gegen Bernabe, Zapata, Meireles. Jetzt darf man natürlich nicht sagen, dass er es auch gewonnen hätte im Rollstuhl, weil er leider im Rollstuhl rausgefahren worden ist im Halbfinale, aber das kann er nicht verlieren, die Partie.
Ja, das stimmt. Naja, wobei man auch der Zverev hat einen Matchball gehabt gegen sich, ganz früh.
Ja, gegen Baez, ja. Ja, kann er natürlich, hat er zwar bei eigenem Aufschlag gehabt, kann er natürlich auch rausfliegen in der zweiten Runde, keine Frage, aber das hat er ja selber vergoogelt. Ist ja nicht so, dass der Baez besser spielen würde als er, aber dann die ersten 2 Sätze komplett verschlafen. Und dann im fünften, naja, im fünften war es dann anybody's ballgame, wie wir Franzosen sagen.
Ja. Also du hättest dann auf Zverev gegen Rüd getippt, also demnach auf Zverev als Sieger.
Ja. Ja, das weiß ich nicht. Wenn die über 6,5 Stunden spielen am Freitag, und das wäre ja wirklich, die haben ja 3 Stunden gespielt und waren noch nicht einmal mit 2 Sätzen fertig. Also ich glaube schon, dass er das körperlich dann gespürt hätte, aber auf der anderen Seite glaube ich dann, dass Zverev so fokussiert gewesen wäre, dass er das Turnier gewonnen hätte.
2 Worte noch. Medvedev hat trotz allem überrascht.
Nein, mich hat er enttäuscht gegen Cilic. Darf er so nicht verlieren. So
ja, das stimmt, aber dass er überhaupt so weit gekommen ist, das meine ich. Ja. Und jetzt zu deinem Tsitsipas. Komischerweise, das ist unfair. Ich habe den früher geliebt, aber der ist mir nicht abgegangen dann in der Entscheidung. Ich weiß nicht, was da passiert ist irgendwie. Ja, vielleicht höre mich auch viel um. Also auch andere können jetzt vom Charisma her und so nicht mehr viel anfangen. Der wirkt so verloren irgendwie, auch strategisch und nicht mehr so authentisch. Ich weiß nicht, was ganz seltsam für mich. Wie geht's dir mit ihm?
Also, ich habe mich wieder ein bisschen umgehört, eben auch bei meiner griechischen Kollegin und sie bestätigt den Eindruck, dass er A, keinen Spaß hat am Tennis und dass er sich B, unfassbar selber unter Druck setzt oder dass er von seinem Umfeld unter Druck gesetzt wird. Und das merkt man halt. Ne? Da ist halt keine Lockerheit mehr da. Und gegen Rühne, das Match kann er ja trotzdem gewinnen. Ja? Er hat dann einfach er hat super begonnen, er muss den ersten Satz gewinnen, führt hoch und hat dann einfach aufgehört, konsequent zu spielen. Weil wenn er so spielt gegen Rühne, dass er immer die Rückhand attackiert, was er zu Beginn gemacht hat, was super funktioniert hat, keiner weiß, warum er damit aufgehört hat, dann gewinnt er die Partie auch. Aber okay, hätte Ware, sind wir schon wieder so weit.
Ja, du hast vollkommen recht. Gut. Haben wir jetzt niemanden vergessen bei den Herren?
Nein, ich glaube nicht. Die Frauen bitte.
Ja, naja, was soll man sagen? dass es da ganz einfach war, ja, die Siegerin richtig vorherzusagen. Ansonsten haben wir uns ja schön verhaut. Naja, oder hast du gesagt Nadal bei den Herren?
Nein, ich habe Djokovic gesagt bei den Männern.
Ja, genau. Ja, genau. Naja, ich habe glaube ich Alcaraz.
Ich glaube, du hast Alcaraz, ja. Und ich habe aber jedenfalls Nadal haben wir nicht gehört.
Auch Djokovic, ja, nein, den haben wir nicht auf der Rechnung gehabt. Wir wollten ja die Damen jetzt besprechen. Na gut, ja, was soll ich sagen? Ich meine, Trevisan, also, ja, okay, es ist passiert. es weiß keiner wie, aber es ist passiert. Ich glaube, die erste Halbfinalistin seit Benetta-Zeiten beim US Open, oder? In so einem Grand Slam.
Ja, aber, ich meine ja. Und gut, die Italienerinnen mit der Schiavone und mit der Errani in Paris ja immer gut. Und die spielt auch ganz lässig. Aber sie ist halt auch eine, und da muss ich aber Nadal in die Pflicht nehmen, sie ist auch eine von diesen Nachstöhnerinnen. Also die hat ja gegen die Goff dann, und die Goff hat...
Das stört wahnsinnig.
Ja. Naja, aber nicht wenn du während des Schlages stöhnst, das machen ja alle, aber sie ist eine von denjenigen, die den Ball übers Netz spielt, und Rafa übrigens auch, und dann stöhnt, wenn der Gegner gerade zum Schlag kommt. Ja. Und das hat die Goff zu Beginn gesagt gleich, was ich gut finde, weil die Fernandes hat sich das nämlich nicht zu sagen getraut im Viertelfinale. Ja. So, die Goff sagt das der Schiedsrichterin, die Schiedsrichterin spricht die Trevisan an, und die Trevisan sagt, nein, es passt schon alles so, wie ich es mache. Ich muss, glaube ich, nichts ändern. Sie hat es aber dann geändert. Das ist mir schon aufgefallen. Sie hat dann wirklich während des Schlages gestöhnt, was immer noch schlimm genug ist, aber das ist noch nicht auf Sabalenka-Niveau, was das Allerschlimmste ist. Und da muss man natürlich schon sagen, also Rafa ist schon auch sehr laut, und da liebe ich halt auch den Cilic. Der Cilic ist ein Silent Movie, wie es im Buche steht. Auch die Goff ist ein Silent Movie. Und ansonsten, also ich finde es toll, dass die Goff im Finale war. Die hat natürlich auch eine lässige Auslosung gehabt. Die Mertens war die einzige Gesetzte, die sie geschlagen hat. Aber die Swiatek ist, die, und bei der Swiatek sage ich auch, die hat bis zum Halbfinale nicht so super gespielt. Die war natürlich besser als alle anderen. Aber so super hat sie nicht gespielt. Und die Chinesin da, Qin Wencheng, glaube ich, das habe ich sie sicherlich falsch ausgesprochen, aber die hat schon, die war gut dabei. Die hat schlau gespielt, die hat ein paar Stops eingebaut, wo die Swiatek nicht hingelaufen ist. Aber dann natürlich Halbfinale, Finale, ja, müssen wir nicht drüber reden. Die ist so schnell, die hat so eine wahnsinnige Beinarbeit, die Swiatek, die steht bei jedem Ball zu früh da und hat fast zu viel Zeit, um sich zu überlegen, was mache ich eigentlich. Also grandios, einfach grandios.
Teil angesprochen, dass ich aufgreifen möchte. Irgendwer ruft da an, oder? Möchte uns wer
nicht
in der
mehr,
Leitung
nicht
besuchen?
Mehr.
Okay, gut. Aber ist egal, es ist ihm eh nicht gelungen. Jedenfalls, was ich sagen wollte, war dieser Aspekt, das ist ja hochinteressant, auch physiologisch, wie das geht, dass man eben nach dem Schlag erst laut stöhnt, weil normalerweise muss ja die Explosivität und das Ausatmen mit dem Schlag erfolgen. Nicht? Also siehe Connors und so weiter, die das erfunden haben zum Leidwesen aller. Ja? Aber das erinnert mich wieder, erstmalig aufgefallen ist mir das, wann waren das, 2004 oder so, als der Gaudio gewonnen
Gaston
hat.
Gaston Gaudio.
Und zwar gegen den bemitleidenswerten Kurier, der zwei Matchspiele hatte, ja, in einem Stadium, als ihm die Partie aber schon entglitten war. Und die haben beide, vor allem der Kurier hat dann später danach immer so gestöhnt, gefühlte 3 Sekunden nach dem Schlag. Also, dass das niemand moniert hat, wundert mich. Das war so lustig. Der hat noch dazu wie eine Ziege, der hat immer dann so ganz seltsam. Aber du musst dir ja mal vorstellen, du haust da drauf, wie viel Luft hast du eigentlich, um das dann akustisch noch dazu bieten. Das ist mir jetzt dazu eingefallen, war vielleicht nicht ganz so gescheit, aber stimmt doch irgendwo, oder? Man muss doch im Schlag die Luft, das ist doch erfunden worden, glaube ich, um auch zu untermauern, wie fest man draufhaut.
Ja, genau, und das ist, aber ich glaube, so wie du es beschreibst beim Kurier, aber eben auch bei der Trevisan, das muss man ja trainieren. Das kommt ja nicht, das ist ja vorsätzlich, ja? Das kommt ja nicht aus dir raus, dass du eine Sekunde später, der Ferrer war auch so jemand. Ferrer ist auch so ein Nachstöhner gewesen.
Genau, den hätte ich jetzt auch noch erwähnt. Ja. Lästig ist sowas, lästig. Ja. Ja. Na gut, aber ansonsten, was war die Partie 6-3, 7-5, wo sich die Swiatek am schwersten getan hat?
Ja, das war gegen die Kovinic. Das war auch, glaube ich, eher das Problem, dass er sich gelangweilt hat. So wie sich das Zverev halt gegen den Sabata Miralles gelangweilt hat. Also das zu verlieren, auch gegen die Chinesin. Hat sie, war dann 0 und 1 oder 1 und 0, ja, war ja auch nie die Gefahr, dass sie es verliert. Und im Finale hat sie dann echt gut gespielt. Da hat sie ein paar Bälle mit der Rückhand-Longline. Und die Rückhand-Longline ist halt bei beiden Geschlechtern ist das der Königsschlag. Wenn du die Rückhand-Longline so spielen kannst wie das Zverev, das ist ein Unterschied, weil jemand wie der Oshae Aliassime kann sie eben nicht so spielen.
Genau. Ja, aber das muss man auch sagen, strategisch vorher. Da geht es immer schön groß. Natürlich muss sich der den Platz aufmachen, damit dann der Longline auch Schaden anrichten kann. Aber das muss man im Gesamt, Konzept sehen und du hast natürlich völlig recht. Das ist ein sehr geiler Schlag, ja, super.
Ja. Ja. Gut, kurze Pause und dann noch die Mitarbeiter oder Mitarbeiterin der Woche.
Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
Ja, Andi, leg los, fang an, Mitarbeiter.
Ja, ja, also es, natürlich müsste es eigentlich Rafa sein, aber der war es schon so oft und der wird es vielleicht auch wieder sein, hoffentlich. Obwohl, das ist ja auch witzig, das nächste Gerücht war, vor Schuhe spielt er nicht in Wimbledon. Natürlich naja. Sagt er jetzt. Also das war ja auch wieder sowas. Jetzt wieder schaut es aus, als würde er doch, wenn er sich körperlich hinbekommt. Aber gut, lassen wir das beiseite. Ich nehme natürlich den Herrn Zverev, weil mir der so leid getan hat. Also nicht nur aufgrund dessen, was ihm passiert ist, aber weil er es wirklich auch verdient hätte und dort reif schien, ja, für zumindest einmal den Rafa herauszunehmen. Und zwar als einziger wirklich, der Djokovic hat mir diesen Eindruck nicht vermittelt. Und ja, bei all dem, was ihm passiert ist, muss ich sagen, fürchterlich. Weiß man jetzt schon genaueres, weil da wurde ja auch gemutmaßt.
Nein, man weiß nichts genaueres. Also ich hab da geschaut, am Montag hätte dieses Kommuniqué kommen sollen. Am Samstag sagt er, er hat sich mehrere Bänder gerissen, aber wow. Das wird am Montag erst bestätigt. Naja, wenn er sich mehrere Bänder gerissen hat, dann. Ja, sorry, dann werden wir jetzt leider länger nicht sehen.
Sicher bis nach dem US Open,
naja, ja, vielleicht auch vermuten,
in der Stadthalle wieder. Also es haben ja viele auch verglichen mit diesem fürchterlichen
Stich,
ja, das wir in der Stadthalle gesehen haben, kann mich noch erinnern, also furchtbar diese Szene, ja. Aber davon haben wir nichts. Ich dachte, es wurde schon was verlautet.
Ja, nein, ich habe geschaut. Nein, ich kann noch einmal jetzt nachschauen. Er hat das auf Instagram gesagt, vor 2 Wochen. Nicht vor 2 Wochen, vor 2 Tagen. Aber ich schaue mal ganz schnell. Da ist, glaube ich, immer noch dieser alte Post drinnen. Ja, genau. Da ist immer noch der Krückenpost und nichts Neues. Er hat auf jeden Fall für Halle abgesagt. Okay, das ist eh klar. Also kann er nicht spielen in 10 Tagen. Ja, das ist das eine. Meine Mitarbeiterin der Woche. Ist, also Zverev ist ein sehr guter Kandidat, er ist würdig und recht. Meine Mitarbeiterin der Woche ist eh schon erwähnt, ich habe sie auch öfter mal kritisiert, nicht, dass es ihr natürlich völlig wurscht, dass ich das tue, aber nicht kritisiert, aber ich habe halt bei ihr auch den Eindruck gehabt, dass sie gar nicht so viel Freude am Tennisspielen hat, aber jetzt in Paris hat sie halt leider 2-mal das Finale verloren, aber trotzdem, allein, dass sie ins Finale gekommen ist, im Einzel und im Doppel mit Jessica Pegula, das ist natürlich Corey Goff, die offiziell jetzt offenbar Coco heißt, immer Spitzname, also sie wird auf der WTA-Seite als Coco geführt und sie wird auf dem Scoreboard, was ich spannend fand, auch als Coco geführt. Aber meine Mitarbeiterin der Woche, weil die halt auch sehr viele für eine 18-Jährige sehr viele schlaue Sachen sagt, im Nachklang. Also bei den On-Court-Interviews, in den Pressekonferenzen, hat mir sehr gut gefallen und spielerisch, also sie ist athletisch die Zweitbeste hinter der Swiatek, was die Beinarbeit angeht, aber sie hat halt diese Waffen nicht, wie diesen Rückhand-Longline zum Beispiel. Und die Vorhand von der Schwerantag natürlich nicht so heavy, wenn sie trifft. Das ist einfach zu gut im Moment. Aber das ist meine Mitarbeiterin der Woche.
Ja, ich gratuliere dir. Ich bin natürlich bei dir, wobei man eins noch sagen muss, Sand ist ja sicherlich nicht ihr bester Belag.
Wahrscheinlich nicht. Also in Wimbledon, wenn die Auslosung passt, ja, in Wimbledon können sie weit kommen.
Wollte ich gerade sagen, ja. Und was mir so gut gefällt, es spricht irgendwie gegen ihre jugendliche Unbekümmertheit. Ich glaube, es macht ihr Spaß natürlich. Während man beim das war auch übrigens eine super Erklärung, habe ich nicht gewusst, dass man wirklich auch weiß in Griechenland, das macht ihm keinen Spaß im Moment, nämlich dem Tsitsipas. Aber diese Seriosität und dieses gelebte Profi-Mindset, das sie hat, das gefällt mir sehr gut. Ja. Bei dieser Jugend, jetzt möchte ich dich noch mit einem Namen konfrontieren, der mir gar nichts gesagt hat, der jetzt aber Grand Slam-Sieger ist, nämlich Arevalo.
Ja, also ich hab da ein bisschen beim Doppel zugeschaut. Der hat dann mit Jean-Julien Rocher gespielt, keine Ahnung, wie man ausspricht. Und das Einzige, was mir da aufgefallen ist, ist, also wie die sich nach jedem Punkt angefeuert haben, der Arevalo, das war schon erstaunlich. Ja, und ja, das Doppel war komplett ausgeglichen. Es wäre wieder aufgelegt gewesen für Krawitz und Mies, die überragende Auslosung gehabt haben, erste Runde gleich rausgegangen sind gegen Heliovara Glasspool und zwar ganz, ganz glatt. Genauso wie das Mixed aufgelegt war für den Kevin. mit Nicole Melichar, Matchball im Halbfinale. Okay, Finale wäre dann gegen Kohlhoff. Mit wem hat der Kohlhoff gespielt? Das wäre jetzt nicht ganz so einfach gewesen. Aber ja, das Doppel war komplett unübersichtlich. Dann fliegen die zwei Kroaten raus. Gegen wen sind die rausgeflogen? Gegen Mittelkop und vergessen, mit wem der spielt. Mittelkop und Popana, genau. Lässiges Match auf Court 7. Also Doppel war lässig, aber über den Arevalo kann ich dir nicht viel mehr erzählen, als dass das ein emotionales Fest war.
Ja, das habe ich auch so mitbekommen. Ich habe das auch nur gesagt, jetzt hast du mich wieder auf einen anderen Gedanken gebracht. Das ist natürlich, es muss sich rächen, wenn man Julian Knowles als Trainer entfernt. Und das war bei Gravitz Minsk der Fall.
Amen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.